Hier ist das Nachprogramm, der sozialethisch desorientierende Podcast über verpöntes Genre-Kino, verborgenen Videothekenramsch und andere verkannte Kostbarkeiten.
Willkommen hier wieder im Nachtprogramm. Wir sitzen hier gerade in unserem Nachtprogrammstudio und starren gerade etwas leicht wehmütig auf unsere komplett trocken, leergeleerten Mai Tai-Gläser und denken uns, was kann denn jetzt kommen? Wie können wir unsere Zeit denn jetzt denn schön verbringen? Und da schoss uns doch gerade ein kleiner Schuriken um die Ohren und läutet damit den Juni ein und freuen uns jetzt über Leute in eingewickelten Bettlaken und Brotmessern, die unser Actionherz höher schlagen lassen wollen. Martin, grüß dich.
Hallo Sergej. Ich würde es ja Ninjuni nennen. Da kommt das J von Ninjutsu dann noch ein bisschen besser rüber als nur das Deutsche wie bei Ninja. Was mich tatsächlich auch beim Anhören des Filmes, über den wir heute reden, etwas verstört hat, wenn wir von Ninjas reden.
Das ist aber, denke ich, doch mal der Begriff, mit dem wir groß geworden sind. Und wenn du jetzt schon hier so klugscheißerisch mit Ninjutsu um die Ecke kommst, kannst du auch gleich mal erstmal hier uns Kontext geben und uns erklären, warum wir denn jetzt gerade uns hier für Ninjas entschieden haben. Hast du irgendwie eine bewegende Vergangenheit mit Ninjas? Hast du früher dich selbst mal in Bettlaken gehüllt und bist von Baum zu Baum gesprungen?
Nein, ich fand die Kombination aus Juni und Ninja zum Ninjuni einfach lustig. Dieser Gedanke war tatsächlich nachher da, wir wollten einfach immer mal über Ninjas sprechen, weil Ninjas einfach so ein Symbol für aber so richtig hochwertige Actionware ist.
Und die Hochburg des modernen Actionkinos.
Dort, wo Qualität zu Hause ist. Und da dachte ich, wie können wir das? Der Sergej hat mir dann irgendwann den Flo ins Ohr gesetzt hier, als in anderen Podcasts die Schocktober und Ähnliches gefeiert wurden, dass irgendwie Wortspiele oder sowas lustig wären für den Episodentitel oder für den Themenmonat. Und ja, da fiel mir eben dann den Juni ein. Ich habe mir gedacht, na ja, ne, warum denn nicht das?
Mein Samumai wurde ja einfach knallhart abgeschmettert. Was ich dem noch übel nehme, aber.
Ja, Samu Mai klingt blöd.
Das stimmt. Ninjuni klingt ja schon.
Außerdem wollte ich lieber über Ninjas sprechen als über Samurai. Auch wenn die, wie der Sergej ja letztes Mal erzählt hat, dass quasi das gleiche sind.
Ninjas sind das gleiche wie Samurais?
Ach nee, du hast beim letzten Mal explizit gesagt, dass sie das nicht sind, aber.
Und ja, hab ich das beim letzten Mal explizit gesagt?
Ja.
Dann darf ich das nochmal revidieren. Ich habe ja extra für diese Podcast-Episode nochmal ein kleines bisschen weitere Recherche betrieben. Ich meine, ich habe mich über die Zeit hinweg immer wieder mal so ganz oberflächlich mal kurz mit Ninjas befasst, weil ich die doch schon leicht interessant fand. Also meine Geschichte mit Ninjas ist die, dass sie mir auch einfach popkulturell hier und da begegnet sind, sei es in Form von anthropomorphen Schildkröten, sowohl in TV-Serien, Hörspiel als auch Videospielform.
Die habe ich aber nie als Ninjas damals akzeptiert, weil sie ja auch nicht hießen. Die hießen ja Teenage Mutant Hero Turtles, weil es sonst in England schwer gewesen wäre, die zu veröffentlichen, weil Ninja dort als Synonym für harte Action für Erwachsene galt. Und da wäre es als Kinderprodukt eben nicht durchgegangen.
Ja, und vor allem kein positives Vorbild für kleine Kinder, ne? Weil sie ja auch noch die Assassinen sein sollen. Deswegen Ninja schön rausgestrichen. Jedes Mal, wenn das Wort Ninja vorkam, wurde es entweder überdubbt oder gar komplett rausgeschnitten. Aber nicht nur das, zusätzlich war ja noch die Waffe der Nunchakus, den Behörden, den Jugendschützern ein Dorn im Auge. So, deswegen hat es vor allem die Figur Michelangelo schwer erwischt und es wurden sämtliche Action-Szene mit Michelangelo rausgeschnitten. Also jedes Mal, wenn er nur Chakus gewirbelt hat, wurde das einfach rausgeschnitten.
Kannst du dir das vorstellen? Hätte doch einfach sagen können, dass er hier zwei Salamis zusammengebunden hat.
Naja, das Problem ist, man möchte ja argumentieren, ja halt, Moment, aber hier so Seidolche oder eine Katana ist ja wohl deutlich gefährlicher. Warum werden die denn nicht rausgeschnitten? Ganz einfach, weil die ja nicht so leicht zu haben sind und da es ganz klar ist, dass da wird jetzt ein Kind nicht so dran rankommen.
Nunchakus hingegen... Ich glaube, Kinder und Jugendliche fanden einfach Nunchakus geil.
Ja, eben. Und sie sind ja verhältnismäßig einfach selbst zu basteln. Ich meine, ich habe mir selbst welche zusammen gebastelt und damit in meinem Keller rumgewuselt. Und ich glaube, genau diese leichte Zugänglichkeit von einer Waffe, die dann gleichzeitig auch sehr schmerzhaft sein kann, also die wehtun kann, ist, glaube ich, der Grund gewesen, weshalb man gerade die verboten hat. Was jetzt natürlich nicht erklärt, warum der Langstock von Donatello nicht verboten wurde.
Weil der nicht so cool ist. Ein Stock ist ein Stock. Ja, kann man Besenstiel nehmen. Aber diese zwei Dinger, da kann man ja zum Beispiel zwei Klanghölzer endlich mal einer sinnvollen Bestimmung zuführen. Aber durch dieses Selberbauen, das Selberbauen birgt ja nochmal ein zusätzliches Verletzungsrisiko in sich, weil wenn halt die Bindung nicht so richtig exakt ist, fliegt halt das untere Teil einfach mal weg und demnächst besten in die Fresse.
Und das ist tatsächlich mir schon passiert. Es ist nur haarscharf an einem kleinen Kind vorbeigeschossen, hatte ich nochmal Glück gehabt. Aber
wir haben eigentlich bei deiner bewegten, rabaukigen Kampf, ich möchte es nicht Sport nennen, Kampfsport-Imitationsvergangenheit. Es ist eigentlich ein Wunder, dass du dich nicht entweder selbst erledigt hast oder in den Knast gewandert bist, weil du anderen Leuten was angetan hast. Wir können uns also glücklich schätzen.
Ich bin wohlbehütet in einem vernünftigen Dojos aufgewachsen.
Ja, aber zu den Ninjas habe ich eigentlich keine spezielle Verbindung. Wenn, ist sie tatsächlich auch weniger filmisch als eher videospielmäßig motiviert. Sei es, dass ich natürlich in meinen 16-Bit-Tagen auch gerne Shinobi gespielt habe auf meinem Mega Drive oder eben die Turtles in Time auf dem Super Nintendo. Und
was ja, ist mit Ninja Gaiden?
Ninja Gaiden gab es in Deutschland nicht. Also doch, es gab die Master System-Variante und die Game Gear-Variante. Aber ich glaube, die NES-Teile, die ja als die legendären Spiele gelten, die gab es in Deutschland nicht.
Konnte man dann später mal nachholen auf dem NES Mini oder Emulatoren. Aber es gibt ja noch Ninja Gaiden Black und Co. als mit der Xbox. Das waren doch schöne.
Die sind ja furchtbar.
Zu schwer.
Zu schwer und ich hatte da einfach auch keinen, da hatte ich meine Lust an sowas schon längst verloren. Wenn ich es noch gehabt hätte, hätte ich vorher schon das 3D-Shinobi für die PlayStation 2 gespielt, was auch recht gut ist. Aber halt auch hündisch schwer.
Gut, wir wollen jetzt nicht zusätzlich in den Videospielbereich kommen. Jetzt kommen wir mal zurück.
Ist doch bestimmt interessanter als dein pseudohistorischer Ausflug.
Nein, oder die Free Ninja Kids, die ich noch gern gesehen habe. Ja, nein, jetzt zumindest, weil wir erwähnt haben, wegen Samurai oder nicht, ich habe mich nochmal auf einen YouTube-Channel gestoßen, The Shogunate, und der hat in Zusammenarbeit mit einem Historiker, Anthony Cummins, der seines Zeichens eben sich vor allem auf eben die Feudalzeit Japans fokussiert hat. Der hat dann ganz klar gesagt, Shinobis, wie sie damals genannt wurden, Ninja kam, glaube ich, erst im 20. Jahrhundert, dass der Name wurde populär. Shinobis waren nichts anderes als auch Samurais, weil Shinobis ist nur eines von vielen Tätigkeitsfeldern. Sei es ein Speer, sei es ein Mediziner, was auch immer, ein Spion. Am Ende des Tages sind das alles Tätigkeitsfelder, die auf einen Samurai zurückgefallen sind. Also jeder Shinobi, kann man sagen, war ein Samurai. So laut diesem Channel.
Nein, das
ist
völlig falsch. Das ist wirklich haarsträubend falsch, weil das Wesen des Ninjas, Ninja und Shinobi, ist übrigens tatsächlich nur eine unterschiedliche Lesart der zwei gleichen Kanji.
Genau.
Ist so ähnlich wie bei Harakiri und Seppuku.
Ja, genau.
Und ist also im Prinzip das. Ein Ninja ist jemand, der im Verborgenen ist oder der sich davon schiebt, oder auch eine Übersetzung, der quasi duldsam ist, was erträgt, was ja quasi alles zutrifft auf Ninjas. Und seine Tätigkeit als Attentäter, als Unruhestifter, als Söldner sind unehrenhafte Sachen, die natürlich nicht unbedingt mit dem im Übereinklang stimmen, was einem Samurai üblicherweise eben so im Selbstverständnis innewohnte. Und die bekanntesten Ninjas, man muss dazu sagen, dass Ninjas sind im Prinzip Produkte der Popkultur. Die haben nie eine Bedeutung, eine große Relevanz gehabt unter diesem Namen und sind eigentlich tatsächlich dann vornehmlich im 19. Jahrhundert in Form von Geschichten, von Abenteuergeschichten populär gemacht worden. Und die bekanntesten Ninjas sind ja die Iga-Ninja und die Koga-Ninja, nach den entsprechenden Provinzen benannt. Und das waren mehr oder weniger Bauernheere, die sich dann in die Berge zurückgezogen haben und dann ihre Dienste angeboten haben. Oder Heere vielleicht nicht, eher Gruppen.
Ich habe auch natürlich gelesen, dass es Kämpfer aus dem einfachen Volk sind, die irgendwie gegen das Establishment sozusagen kämpfen. Aber vor allem
nicht gegen das Establishment, die kämpfen, gegen bestimmt für die sie eben angeheuert wurden zu bekämpfen.
Nein,
die hatten keine eigene Agenda.
Ja, das Ding ist, über die ersten schriftlichen Überlieferungen zu Ninjas, die fanden irgendwann in der Edo-Zeit statt. Von wann war das? 1603 bis 1867,
irgendwas. Genau, also vom Anfang des 17. Jahrhunderts.
Genau, in der Friedenszeit, als es eben keinerlei Krieger mehr oder irgendwelche Spione bedarf, weil eben Friedenszeit herrschte, erst dort wurde da über sie im Nachhinein geschrieben, aber unter anderem eben auch von Leuten, die selbst mal tätig gewesen sind. So, und da heißt es eben, zumindest laut dem Historikern, dass eben in dieser Kriegszeit, ja, waren es ja vor allem eben auch Samurai, die tätig waren, auch die Samurais mussten sich als Spione betätigen, sie mussten aufklären, sie mussten sich als Mediziner weisen und eben da ist auch vieles von den Tätigkeitsfeldern eines Shinobis hinzugekommen, deswegen kann man zumindest sagen, dass sehr viele Samurais eben auch Shinobis waren. Was natürlich jetzt nicht ausschließen soll, dass es auch viele, dass genau dieses Spionagewerk auch von eben Bauern getätigt wurde.
Also laut Wikipedia ist das explizit zu verneinen. Und es ist auch natürlich, haben vielleicht irgendwelche, auch haben natürlich auch Samurai vielleicht mal spioniert oder so, aber das war halt, wie gesagt, dadurch, dass diese Ninja als Berufsbezeichnung sozusagen, gab es das eher nicht so sehr. Das war dann eher eine Fremdzuweisung in der Mythologie.
Und genau. Also ich stütze mich, wie gesagt, auf diesen Historiker, der das hier so explizit erwähnt.
Da die Wikipedia das aber kompiliert aus unterschiedlichen Quellen und dann auch abgewogen wird, messe ich dem etwas größere Bedeutung bei.
Jedenfalls, weiterer wichtiger Punkt ist, dass vieles von dem, was man mit dem Ninja verbindet, nämlich unter anderem die Assassinentätigkeit, die niemals historisch verbrieft ist. Also das ist nie irgendwo explizit erwähnt worden, dass ein bestimmter Shinobi in dieser Funktion irgendjemanden ermordet hat, weil es ihm als Auftrag gegeben wurde. Das ist eben alles dann doch eher Mythos, der da hinzugedichtet wurde.
Ja, die coolen Skills und vermutlich die stylische schwarze Kutte, die eigentlich, das ist, denke ich mal, das, was die meisten Leute dran attraktiv finden, was doch stylischer aussieht als jetzt vielleicht andere historische Kampfgewänder.
Ja, so ein feudaler Bauer. Der hat irgendwie mit seinen
Wenn ich jetzt so einen glatzköpfigen Shaolin-Mönch in seinem orangenen Gewand wie so ein historischer Hare Krishna-Anhänger, den möchte ich vielleicht nicht so gerne durch so ein Spiel steuern als so einen coolen, schwarz gekleideten Ninja.
Genau, darf er bloß nicht zu schwer sein, ne? Und auch wichtig, nochmal kurz auf die Kampfkunst des Ninjutsu, ist auch interessant. Das ist ja eigentlich eine recht moderne Kampfkunst, die jetzt irgendwann im Laufe des 20. Jahrhunderts mal irgendwie entwickelt worden ist. Aber sie erhebt selbst für sich den Anspruch, oder zumindest von den Instruktoren, dass sie natürlich Jahrhunderte alt sei. Aber auch hier heißt es wieder von dem Historiker, dass es keine schriftliche Überlieferung gab von einer expliziten, von einer exklusiv nur für den Ninjas angedachte Kampfkunst, die trainiert worden wäre. Also auch das ist, glaube ich, eher Quatsch, den man
jetzt... Der große der Moves, der da popularisiert wurde mit den Handzeichen und sowas, geht, glaube ich, auch auf diese Geschichten aus der Edo-Zeit zurück, die dann eben halt zur Popkultur gehört. Und das war halt eher so ein bisschen wie Alexandre Dumas oder so. Also schon mit irgendeinem historischen Background oder vielleicht eher noch zu vergleichen mit den chinesischen Wuxia-Geschichten, die halt auch häufig einen historischen Rahmen nehmen, aber sich natürlich haufenweise Zeug dazu drumherum ausdenken,
Und ich glaube, dem ist viel zu verdanken von dem, was man heute von einem Ninja erwartet. Ne? Also man muss ja sagen, ich glaube, war es nicht der James-Bond-Film, man lebt nur zweimal, der erstmals im Westen quasi das Bild, die Funktion, die Idee eines Ninjas im Westen etabliert hat. Und dadurch wurde ja umgekehrt wiederum der Ninja so dermaßen populär und ja romantisiert, dass es fast schon ein Glücksfall für Japan geworden ist, weil sie haben ja offenbar sehr dankbar diese neue, verklärte, romantisierte Version des Ninjas gerne angenommen und ihn zu einem popkulturellen Exportschlager dann gemacht. Und der so nicht nur über Spielzeug im Videospiel hinausgeht, sondern geht eben bis hin zum Angebot von dieser Kampfkunst Ninjutsu, die eben auch weltweit irgendwie angeboten wird. Ich war tatsächlich selbst hier in Nürnberg mal in einem Ninjutsu-Studio. Ich wollte es einfach mal gesehen haben und es ist tatsächlich, es war haarsträubend. Da ist wirklich so eine normale Turnhalle hier in Deutschland, eine Schulturnhalle. Da hat man irgendwo in der Ecke also einen Shinto-Schrein aufgestellt und haben uns da alle davor hingekniet und dann hat dann der Trainer davor irgendwelche japanischen Silben vor sich hingebrabbelt und dann haben wir uns mehrfach verbeugt und die brennenden Räucherstäbchen ausgeblasen und dann durfte das Training beginnen.
Ich hätte übrigens eine tolle Idee, was für eine Musik man da hätte spielen können.
Die von Ninja the Dragon's Den?
Irgendwas mit Chaka Ninja.
Chaka Ninja. Ja, nur noch kurz dazu, das Training war einfach eine Mischung aus viel Quatsch und Sachen, die man aus anderen Kampfkünsten kannte. Und Dinge machen auch Spaß, wie zum Beispiel auf eine Matte springen und abrollen. Fallschule ist nie verkehrt, aber am Ende, man hat schon gemerkt, die Klientel, die sich dafür wirklich begeistert und das wirklich lebt, die ist schon, das hat schon etwas leicht Sektenhaftes, wie dann die Techniken dort als das Maß der Dinge propagiert werden und von geheimen Techniken gesprochen werden. Ich sage, ey, ihr alle würdet gnadenlos von einem Amateurboxer niedergemacht werden, dachte ich mir bloß. Und ich bin dann wieder
reingegangen. Du steckst ja noch nicht in den Geheimnissen drin.
Na gut, egal. Gut, so viel zu unserem historischen Umriss und jetzt können wir uns mal wieder den...
Ich denke mal, bei so einem zutiefst japanischen Thema haben wir uns bestimmt auch einen zutiefst japanischen Film ausgesucht, oder? Über den wir sprechen werden.
Ich wollte gerade sagen, da ist das jetzt der Auftakt unseres Themenmonats ist, wollten wir noch mal etwas seichter anfangen und beginnen mit einem Hybriden. Ein Hybriden, dessen Basis ein uns wohlvertrautes Gewässer ist, nämlich der klassische Hongkong-Klopper.
Genau. Wir haben uns einen ausgesucht, der so ein bisschen als Geheimtipp gilt. Ich glaube, der war nie so ganz, ganz populär, aber also hierzulande, obwohl er verfügbar war seit VHS-Zeiten, vielleicht sogar im Kino, keine Ahnung.
Und dann noch aber so einen griffigen Titel hatte wie Ninja Kommando.
Ninja Kommando, Kommando mit K, selbstverständlich. Und nicht zu verwechseln mit Kommando Ninja mit C, einem relativ modernen, parodistischen Ninja-Action-Film. Mm. Den du, glaube ich, bei Letterboxd besprochen hast, wenn ich mich recht entsinne.
Ich überlege, das kann dass sogar der, sein.
Dass der, den es bei YouTube gibt.
Ich glaube, den habe ich schon wieder völlig
jetzt wo mit dem Predator, sagst, mit den Predator-Anleihen.
Ich habe den komplett verdreckt, bis du ihn mir jetzt gerade hier erwähnt hast.
Okay. Ach, Sergej, ich sehe schon, deine Filme, die haben dir wirklich ein belastbares Fundament geschaffen. Ja. Zum Vergleichen und so weiter und so fort. Aber Ninja Kommando alias Ninja in the Dragon's Den, also der Ninja in der Höhle des Löwen, des Drachen. Oder der chinesische Titel übersetzt heißt eigentlich bloß Dragon Ninja, was ich im Zweifel cooler gefunden hätte als Ninja in the Dragon's Den. Zumal es auch ein Prügelspiel namens Dragon Ninja gibt, von Data East.
Ninja in the Dragon's Den finde ich einen saucoolen Titel, den würde ich so behalten.
Ninja Kommando fand ich cooler.
Du liegst mal wieder falsch, aber sprich weiter.
Wir sprechen also über den 1983er Film Ninja Kommando, Ninja and the Dragon's Den, bei dem ein Mann Regie führt, den wir vermutlich, haben wir den schon mal besprochen? Ja doch, ne? Im Zusammenhang mit Righting Wrongs, Anwälte auf Abwägen hieß damals unsere Episode, sehr hörenswert. Corey Yuen Kwai ist der Regisseur. Und um Folgendes geht's. Im Japan der Tokugawa-Ära verbreitet ein junger Ninja namens Jinbu Furcht und Schrecken, ermordet er doch scheinbar wahllos Regierungsbeamte und andere Samurai. Da seinem Clan die Verantwortung für diese Taten zugeschoben wird, beginnen seine Mitglieder mit der Jagd auf Jinbu. Diesem bleibt nichts übrig als die Flucht nach China, wo er zudem noch den letzten Mann zu finden hofft, um seine Rache zu vollenden. Und scheinbar lebt dieser Mann nun eine bescheidene Existenz als Spiegelmacher. Außerdem bildet er den jugendlichen Draufgänger Jay in der Kunst des Kampfes aus. So ist es kein Wunder, dass der japanische Ninja und der chinesische Kung-Fu-Kämpfer irgendwann aneinander geraten.
Wunderschön.
Jay, ich habe hier mal mich für die Namen entschieden, die der deutschen Synchro zugrunde liegen, die wiederum auf der englischen Synchro basieren. Natürlich heißt unser Held im chinesischen Original ebenso wenig Jay, wie sein bester Freund Charlie heißt. Vielmehr heißt er eigentlich Sun Jing und der Charlie heißt Chi.
Das habe ich jetzt schon wieder vergessen, kann ich mich merken. Gut, dass sie Jane Charlie heißen.
Hast du den Film eigentlich auf Deutsch gesehen oder auf
Ich habe ihn auf Deutsch gesehen, weil die Filme gerade aus der Zeit ja mit einer hervorragenden deutschen Trash-Synchro punkten können.
Ja, die ist gar nicht so trashig. Die hat ein paar okayische Sprüche drauf, aber eigentlich die relativ dementsprechend, was auch die Untertitel transportieren.
Ja, nee, aber das sind wieder solche herrlichen Bonbons, die es nur zu dieser Zeit geben konnte, dass er irgendwie von Schlitzaugen spricht und
ja, so Quatsch. Ja, wen es danach gelüstet, der kriegt das hier natürlich eher als in den Untertiteln der kantonesischen Fassung. Aber es ist jetzt auch kein Kracher, wie jetzt vielleicht ein Project A alias Superfighter, wo tatsächlich einfach nochmal ein paar geile Schatze extra drin
Beste
sind.
Beste Kalau drin sind. Wobei, ich fand auch nicht schlecht. Das heißt also weniger, aber dafür umso häufiger.
Und wir haben also hier das Regiedebüt von Meister Corey Yun.
Der noch großartige Meisterwerke vollbringen sollte. Wollen wir sie aufzählen?
Der auf alle Fälle mit dem Produzenten dieses Filmes, Siyuan, noch mehrfach oder wiederholt zusammenarbeitete. Darunter dein tausendfach wiedergekauter B-Klopper Karate-Tiger.
Der einzig wahre. Aber auch später gab es noch Wunderschönes, wie zum Beispiel in den USA ist er dann auch tätig gewesen. Transporter, der erste Transporter oder auch Dead or Alive.
Ach so, da Film. Aber natürlich ohne den Produzenten MC Yuen. Aber der MC Yuen, der ist halt ein Produzent mit seiner Firma Seasonal Films, der schon seit langem internationale Ambitionen hatte. Und die eben mit den englischsprachigen Dingern wie der No Retreat Surrender Serie unter anderem ausgelebt hat. Etwas international ist der Ninja Kommando aber auch. Ne, ich habe es ja gerade eingeführt, die Geschichte, dass die also zum Teil in Japan spielt, aber vor allem natürlich eine japanische Präsenz mitbringt. Und da ist hier natürlich ein großer Unterschied im Vergleich zu manch anderem Ninja-Film aus Hongkong oder Taiwan. Wir haben hier also tatsächlich einen waschechten Japaner im Cast als zweiten Hauptdarsteller und nicht nur irgendeinen Japaner, sondern tatsächlich einen waschechten Star.
Sanada Hiroki.
Wenn du ihn so aussprechen möchtest. Henry Sanada.
Der Henry. Der
damals den Leuten im Westen vorgestellt wurde. Der Henry, der in zwei Hongkong-Filmen mitspielte, diesem hier und dem guten Ultra Force 1 alias In the Line of Duty alias Royal Warriors.
Der erste In the Line of Duty.
Genau. Was hast du denn von Hiroyuki Sanada schon gesehen? Oder wie vertraut bist du mit dem?
Ich habe festgestellt, dass ich von ihm vieles gesehen habe, ohne ihn selber dabei registriert zu haben. Offenbar hat auch irgendwie in Rush Hour 3 mitgespielt.
Ja, nicht nur irgendwie, da war eine Hauptrolle oder eine zentrale Antagonistenrolle.
Leider wird den ganzen Film selber komplett vergessen.
Da kann jetzt der gute Sanada ja nichts dafür.
Okay, dann hat er jetzt auch, ja, da kann er nichts dafür. Und Bullet Train zuletzt gab es ja, auch
John
da.
Wick 4 zuletzt.
Ja, den habe ich auch gesehen und da habe ich ihn tatsächlich auch nicht auf dem Schirm gehabt.
Ach also, du Scheiße, Mensch, der ist der Leiter der Osaka, des Osaka-Hotels.
Ja, genau, stimmt. Der ist der Leiter, genau. Nee, ich habe tatsächlich den Namen, erstmal, wo ich mich jetzt auf diesen Film hier konzentriert habe, den bewusst jetzt wahrgenommen.
Hiroyuki Sanada, den sollte man kennen, wenn man sich für Filme interessiert, gerade für vielleicht actionlastige Filme. Ich würde behaupten, dass es der prominenteste oder der profilierteste Japaner ist, der in Hollywood arbeitet.
Ich nenne noch ein paar Namen. Wir haben hier auch der bei Avengers, ist er beim Endgame offenbar mit dabei gewesen. Ich schaue keine Avengers. Und Army of the Dead und Last Samurai haben wir hier. Und 47 Ronin natürlich.
Mhm. Lost.
Lost, ja.
TV-Serie.
Das hast du bestimmt gesehen, ich nicht. Und, aber vor allem, er ist mittlerweile auch Mitglied der Academy. Das heißt, er darf mitbestimmen, welcher Film einen Oscar bekommt. Und dieser Mann, der findet sich hier in diesem kleinen...
Ja, aber der ist auch, er hat zum Beispiel auch beim jüngsten Mortal Kombat-Film mitgespielt, was ich jetzt nicht unbedingt als seine stolzeste Stunde bezeichnen möchte, aber
Nee, also ich gebe zu, der Name, der ist mir, glaube ich, unterbewusst hier und da begegnet, aber erstmals hier wirklich bewusst, aber in den bisherigen Filmen, die ich gesehen habe, kann ich tatsächlich mich nicht an seine Performances erinnern, was jetzt natürlich jetzt nicht für ihn spricht. Ich würde sagen, es spricht eher gegen meine Fähigkeit, gute Performances entsprechend würdigen zu können, weil ich muss sagen, er hat mir hier in diesem Film äußerst gut gefallen.
Ja. Ich selber kenne ihn tatsächlich auch aus einer ganzen Menge japanischer Filme. Ein großartiger Auftritt von ihm ist in Yuji Yamadas The Twilight Samurai, den es auch auf Deutsch gibt, wo er einen niederrangigen Samurai spielt, der, glaube ich, so eine Art Buchhalter für seinen Feudalherren ist. Und seine Probleme, wenig actionlastig, aber ich glaube, so ein, zwei Schwertkämpfe gibt es dann doch. Aber er hat natürlich vor allem bei Filmen mitgespielt aus der goldenen Zeit, würde ich es mal nennen, des japanischen Action-Kinos Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre.
Mit Sonny Chiba doch mal was gemacht, ne?
Genau, der war halt ein Protégé von Sonny Chiba, ich habe kurz über den gesprochen im Zusammenhang mit dem Panarittik-Reihe und dessen Stunt Club, möchte ich es mal nennen. Ja. Was ähnlich hat eben auch der Sonny Chiba. Den gibt es tatsächlich auch heute noch, auch wenn der Sonny Chiba selber tot ist. Es hat im Prinzip eine Art Stuntschule und Agentur, die das Talent vermittelt. Mhm. Und ich habe den in jungen Jahren schon gesehen, den guten Sanada, und zwar in die Legende von den 8 Samurai, Satomi Hakenden, und von 83 von Kinji Fukasaku. Ein sehr cooler Fantasy-Action-Film, wo er einen jungen, draufgängerischen Helden spielt, der vielleicht mehr gemeinsam hat mit dem Jay, wie man ihn mal kurz nennen, wenn er den Charakter, den der chinesische Hauptheld in Ninja Commando verkörpert. Der Jay.
Der ist mir auch eine Überraschung gewesen, der Typ. Dieser, ich möchte fast schon sagen, Jackie Chan Impersonator.
Genau, gespielt von Lloyd Hutchinson, der Produzent dieses Filmes, Msuen, den Namen Conan Lee verpasste.
Ja, so Conan-mäßig wirkt er gar nicht, aber...
Naja, er ist aber für so einen chinesischen Martial-Arts-Darsteller schon überdurchschnittlich muskulös. Zum Beispiel jetzt in Bolo Yeung, der war ja ganz selten Hauptrollenmaterial. Und ähnliche Fleischberge haben es genauso wenig in die Hauptrolle geschafft. Und der Conan Lee wurde eben speziell hier gecastet. ein Typ, der keine Martial Arts, keinen Martial Arts Background mit sich brachte, aber sportlich war, Basketball, glaube ich, gespielt hat und sehr hoch springen konnte. Was man hier wohl gut einbauen konnte.
Interessant, also der, seine Athletik in dem Film und wer weiß, wie oft da doch ein Stuntman dahinter war, ist aber schon beeindruckend.
Ja, auf alle Fälle.
So, aber in vielen Szenen siehst du noch direkt, wo er Dinge macht, ohne Schnitt. Also ich
bewasche. Nein, der ist schon wirklich richtig gut. Der hat ja dann auch später, man kennt ihn vielleicht noch eher dann für seine Hauptrolle in Tiger on the Beat, alias Born Hero 2, wie er bei
Ach,
uns hieß.
Ja. Ey, schlimm, wie ich das alles wieder vergesse, die Leute dort.
Muss man Mad Mission 5 und dann auch Tiger on the Beat 2. Okay. Das ist ein Mann, der Talent hatte, aber schon nach seinem ersten Film derart sich ja aufgeführt hat in arroganten Anwandlungen, dass er erstmal für mehrere Jahre gewissermaßen geblacklistet war in Hongkong.
Ersten Film, also du sprichst von genau dem hier, Ninja the Dragon Stan. Hatte, das heißt, die Figur, die gespielt hat, war im Prinzip seine eigene Person, sein eigenes Gemüt, das er auch hinter
also den Kulissen... Also während des Filmens war es alles kein Problem. Es war dann quasi, er hatte, wie üblich, hatte der MCUN mit ihm einen 3-Filme-Vertrag geschlossen. Letztendlich war das ein ganz offensichtlicher Versuch, dieser Film hier in den neuen Jackie Chan zu entdecken und ihm ein Star-Vehikel auf den Leib zu schneidern. Der, wenn man nicht genau hinguckt und wenn man nicht genau mit den Gesichtern vertraut ist, würde man tatsächlich fast annehmen, dass es das, was hier mit Jackie Chan zu tun haben. Er hat trägt auch eine ganz ähnliche Frisur wie Jackie Chan in seinen frühen Filmen. Und er hat einen Begleiter an seiner Seite, der auch wirkt, als wenn er gerade aus Drunken Master gefallen wäre. Von Tai Bo gespielt, dass dieser Charlie, so der alberne Sidekick, leicht lüstern. Der hat auch in vielen Jackie Chan-Filmen mitgespielt.
Ja, man kennt ihn. Den habe ich sofort erkannt. Das war tatsächlich für mich das bekannteste Gesicht aus dem Film.
Immerhin. Ja, und dann haben wir natürlich auch den Oberschurken aus Drunken Master und aus Schlange im Adler, Schlange im Schatten des Adlers, den
Huang
koreanischen Donnerfuß Huang Zhang-li, genau, als den Magier.
Wo ich festgestellt, dass auch der so eine eigene kleine Karriere hatte als Dauerkicker in kleinen Billigprüglern. Ich hatte so, ein Kumpel von mir hat sogar eine ganze Huang Zhang-li-Box mit seinen besten Filmen, die ich alle noch nicht gesehen habe. Mhm. Aber muss ich mir mal zu Gemüte führen.
Das sind natürlich alles preiswerte Eastern der klassischen Schule, aber gerade seine Auftritte sind da immer ein echtes Highlight. Es gibt auf alle Fälle ein paar sehr amüsante Filme dabei. Unter anderem, glaube ich, darf er mehrfach mit John Liu so einem taiwanesischen Wunderkicker duellieren.
Okay.
Lohnt sich also durchaus. Übrigens auch sind es auch MCUN-Produktionen. Also der MCUN, der ja als Entdecker von Jackie Chan gilt, aber eben auch als den, der Choi Hak und in diesem Falle eben Corey Yun die Regiekarriere vielleicht nicht ermöglicht hat, aber er war es letztendlich, der ihn dann das Projekt anvertraut hat.
Ja, und die uns dann so einige schöne Filme bescheren konnten.
Ich finde, da hat er hier schon der gute Corey Yun mit seinem ersten eigenen Film ein ziemlich sauberes Brett hingelegt, was dessen Qualitäten umso deutlicher wären, wenn man sich mal Ninja-Filme aus Hongkong oder Taiwan, die zuvor gedreht wurden, mal anschaut. Du hattest dir inzwischen mal den Five Element Ninja angeschaut, Sergei?
Nee, noch nicht dazu gekommen.
Der ist halt so unglaublich steif. Ja, ich verabscheue diesen Film regelrecht, Five Element Ninja, obwohl er sehr viel Action hat und die Choreografie auch ganz vernünftig ist, aber der ist so scheiß billig und die Kameraarbeit ist so faul, während es eben
dann
hier...
Es ist zwar schade, dass ich jetzt noch nicht geguckt habe, aber es ist doch eine Shaw Brothers Produktion, zusätzlich noch von Chang-Chi.
Ja, Chang-Chi war damals ein Garant für billigsten Scheiß.
Haben wir nicht bei unserem Shaw Brothers Cast erst uns darauf verständigt, dass zumindest eine gewisse Grundqualität immer alle durch
Shaw Brothers durchzog? Ja, da nicht mehr.
Okay. Ja, okay. Es war so schon gegen Ende der Hochzeit. Es war 82 der Film oder sowas.
Ja, das war völlig, die sind das quasi aus dem gleichen Jahr. Der Five Element Ninja ist auch 82 in die Kinos gekommen und die könnten, ey, die wirken wie aus zwei unterschiedlichen Welten. Wenn du vorher diesen, der Five Element Ninja sieht aus wie abgefilmtes Theater. Ja, vor schundigen Scheißkulissen, Minisets, die gehen nie mal raus in den Wald. Das ist immer hässliches, kleines Waldset, als wenn man es in einem größeren Wohnzimmer angerichtet hätte aus den Materialien, die eben gerade zur Verfügung sind. Das geht so weit, dass wirklich der Himmel aufgezeichnet ist, aber es ist quasi die Wand gestrichen des Studios. Und du siehst dann sogar die Kanten im Zimmer in dem Himmel drinnen. Also es ist wirklich eine Scheißproduktion. Im Vergleich damit wirkt hier der Ninja in the Dragon's Den regelrecht verschwenderisch. Und der ist ja auch schick gefilmt, muss man sagen.
Also der ist gerade für ein Regiedebüt fand ich den schon einiges vor, gerade wenn man vergleicht, wie das Regiedebüt von Jackie Chan aussah. Das wäre doch eigentlich dieser Half a Loaf of Kung Fu ganz streng genommen.
Und das ist schon ist da nicht sein Regiedebüt.
Da war zumindest irgendwie Co-Regie. Aber okay, gut, das richtige Regie über Fearless
Hyena.
Fearless Hyena. Ja, nee, doch, der Film ist zumindest erinnerungswürdiger, Ninja the Dragon's Den, in der Hinsicht. Nichtsdestotrotz, ich würde jetzt aber die Kritik äußern, dass, was mir dann schon aufgefallen ist, wenn ich ihn zumindest vergleiche mit den anderen Seasonal-Filmproduktionen davor, die ich gesehen habe, das ist jetzt eben mein Vergleichshorizont.
Also die zwei Jackie Chan-Filme.
Man merkt zumindest, dass der Film versucht, mehr zu machen, als das Budget hergibt. Das fällt mir bei dem Film auf. Ja. An einigen Stellen. Es sind einige kleine Stellen, wo er ein bisschen Ideen hat oder Stunts ausarbeiten möchte, für die dann irgendwie offenbar doch nicht ganz das Budget da war. Aber die ich so in der Form, wie sie ausgearbeitet worden wären, ich dann aber auch so niemals gesehen hätte in den anderen Jackie Chan-Filmen. Also der ist dann schon ambitioniert, aber hat nicht ganz das Budget dafür, um die darzustellen. Sei es zum Beispiel ganz am Anfang die Szene, wo die Reise von gezeigt wird von Japan nach China. Das ist so ein kleines, billiges Miniaturboot, das offenbar auf einem kleinen Bach gefilmt wurde und nicht auf hoher See. Das wäre sowas, aber auch bei einigen Stunt-Geschichten, wenn sie zum Beispiel diese Pagode mit dem Seil runter wollen, da wird sehr viel mit Schnitt gearbeitet, sodass man sich irgendwie wirklich halsbrecherischen Stunts, um die sich eher herummogelt, als dass man sie zeigt.
Ja, der zeigt halt natürlich mehr. Die Ambitionen von Snake in Eagle's Shadow und Drunken Master sind ja relativ klein skaliert. Ja. Das hat tatsächlich Jackie Chan, die Hauptattraktion, was da an Sets zu sehen ist, das hält sich in engen Grenzen. Und Spektakel oder dergleichen gibt's da ja auch nicht. Da versucht man hier schon ein bisschen mehr. Und ich sage einfach, dass diese kleinen Sachen eher den von dir ja gerne angeführten Charme reinbringen.
Genau, in dem Fall, ich möchte es auch nicht wirklich als Kritikpunkt nennen. Es ist aufgefallen, dass hier sich der Film ein bisschen eventuell überhebt, aber für bestimmte Gemüter könnte das eben auch diesen Charme bilden, beziehungsweise Trash-Fans könnten sich dann umso mehr erfreuen. Aber man darf jetzt auch nicht die falsche Erwartung haben, dass es jetzt auch nicht irgendwie. Der Film ist schon sehr albern an einigen Stellen und an einigen kleinen wenigen Stellen, wo man merkt, dass das Budget doch fehlt oder wo Zeit gefehlt hat, was auch immer, da kann man tatsächlich irgendwie argumentieren, dass es irgendwie aus einer Trash-Sicht ganz witzig ist.
Aus einer Trash-Sicht, also wer Trash sehen möchte, wäre hier auch unbefriedigt, weil das wirklich kleine Szenen sind.
Ja, eben. Ich sag, das ist jetzt nicht sowas wie Fantasy Mission Force, wo man da deutlich besser bedient wäre. Weil eigentlich ist der auch von der Handlung her, ist der eigentlich auf dem Blatt Papier, finde ich sie durchaus ernstzunehmend und ich finde sie sogar spannend. Ich finde sie sogar wirklich interessant, die Handlung des Films. Sie bedient ein Trope, das ich sehr gerne sehe und öfters noch sehen möchte in Filmen.
Man muss dazu sagen, dass so wie ich die Handlung geschildert habe eingangs, der Film nicht stattfindet. Ja, also diese Sachen in Japan sind, glaube ich, so die ersten 5 Minuten. Nee, es ist noch weniger, weil wir ja erstmal die Opening Credits sehen und hören, wo Ninjas ihr weiß ich nicht, Training oder sowas oder eine Art Showcase absolvieren und dazu der vielleicht schmissigste Titelsong des Hongkong-Kinos erklingt, oder zumindest des Ninja-Kinos.
Das ist doch aber im Prinzip erstmal so eine Szene, die ganz in der Tradition anderer, also alter Kung-Fu-Filme steht, nämlich dass man am Anfang erstmal die Fähigkeiten der Hauptprotagonisten zeigt. In dem Fall sind es gar nicht die Hauptprotagonisten, aber
ja,
man zeigt
zumindest... Aber meistens stehen die dann irgendwo im Studio vor irgendeinem einfarbigen Hintergrund und machen irgendwelche Bewegungen. Hier geht es schon ordentlich ab, durchs Gelände, irgendwelche Steilwände hoch und runter.
Ja, aber auch hier wirkt das alles schon ein bisschen so unfreiwillig komisch, wie diese Ninjas da durch die Gegend rennen und wirklich bar jeder menschlichen Bedürfnisse nur auf ihr Training irgendwie bedacht sind. Die werden ja wirklich auf ihr einziges Können, auf ihr Training reduziert. Jegliche Menschlichkeit wird dann reduziert darauf, dass sie nur mal schlafen müssen. Aber auch das wurde sehr archaisch dargestellt, nämlich dass sie sich unter die Erde verbuddeln, mit einem Bambusrohr rausragend noch irgendwie Luft schnappen und dann auf den nächsten Tag warten, wieder sich rauszubuddeln.
Mensch, großartig. Das ist doch eine Action-Montage, die sieht man auch nicht scheißen, weil es keine, das soll uns überzeugen, was für Teufelskerle das sind.
Ja, eben, war großartig.
Da wollen wir die nicht bei gewöhnlichem Käse sehen, sondern eben bei coolem Ninja-Stuff.
Wir wollen nicht
sehen, das Einzige, was schade ist, ist eben kein Stirnband um die Stirn tragen, wo Ninja draufsteht, woran man sie erkennen könnte, wie es bei den guten Ninja-Filmen von Godfrey Ho der Fall ist.
Bei den guten.
Den schönen billigen, die man immer verwechselt. Wo wahrscheinlich selbst Experten so aus dem Stegreif nicht zuordnen könnten, was jetzt in welchem Film passiert.
Habe ich noch vor mir, ich freue mich drauf.
Lass alle Hoffnung und Freude fahren. Dass die dramatische Handlung, von der ich, oder die ich versucht habe zusammenzufassen, dass die eher ein Vorwand ist, in der ersten halben bis dreiviertel Stunde werden wir vor allem Zeuge des albernen Treibens von Conan Lee und seinem Buddy Tai Bo, also Jay und Charlie, ihrem Schabernack, den sie spielen, den anderen Armen, aber auch Leuten, die es verdient haben. Und quasi die inhaltliche Vorbereitung für den letzten Kampf im Film liefern.
Ja.
Und es ist heiter bis sehr albern. Wer also an klassischen Kung-Fu-Klamotten jetzt nicht so großes Vergnügen hat, also mitsamt den dummen Scherzen, die da eben häufig gemacht werden, wird hier zu leiden haben, ehe dann der saftige zweite Teil kommt, oder die zweite Hälfte kommt. Die erste Hälfte ist halt wenig dramatisch. Da fragt man sich auch schon, wie denn jetzt bitteschön diese eine Geschichte mit der anderen zusammenhängen mag. Zumal, glaube ich, auch dann nach der Intro-Sequenz der Hiroyuki Sanada erstmal für eine halbe Stunde nicht mehr gesehen wird.
Ja, stimmt. Er wird so ein bisschen zu einem Nebencharakter, was die komplette Laufzeit des Filmes angeht, degradiert. Und man hätte auf jeden Fall diese erste halbe bis dreiviertel Stunde auf jeden Fall etwas kürzen können. Trotzdem sind da ein paar coole Action-Szenen dabei, ein paar nette akrobatische Einlagen.
Da ist sogar eine geniale Action-Sequenz dabei, würde ich behaupten.
Ich nehme an, du meinst die auf den Stelzen?
Genau, der Stelzenkampf. Genau,
die habe ich so auch noch nicht gesehen und die zeugt auch wieder von einer unfassbaren Akrobatik. Und
es gibt ja den Stelzenkampf in First Strike, also in einem Jackie Chan-Film, aber da ist es natürlich sehr kurz, eigentlich bloß ein kleiner Gag mal. In Tai Chi Master gibt es auch eine Stelzensequenz, also dem Jet Li, Michelle Yeoh-Film. Aber so ausführlich und vor allem so, ich tue mich ein bisschen schwer, das Wort authentisch zu benutzen, aber nennen wir es doch mal einfach authentisch wirkend zumindest.
Realistisch.
Wie es hier ist, realistisch, genau. Weil wir wissen alle, dass Stelzen die naheliegende Methode sind, sich irgendwelcher Gegner zu erwehren.
Ja, das hat so ein bisschen, als die beiden auf ihren Stelzen jeweils sich gegenüberstanden, wirkt das so ein bisschen wie so ein japanischer Roboterfilm, also wo die in ihren beiden Mechas sitzen und jetzt richtig loshauen könnten. Das waren halt... Ja, Stelzen sind halt die Mecker des kleinen chinesischen Kämpfers.
Also diese Assoziation habe ich jetzt nicht gezogen, obwohl ich durchaus Freund von Mecha-Animes bin. Aber gut, vor allem, die machen sogar die kicken mit den Dingern nicht nur, sondern da wird auch gesprungen und man fliegt dann nieder und springt wieder auf. Das ist schon echt ganz schön beeindruckend.
Ja, und was da hilft, ist die Tatsache, dass es so besonders kurz, also nicht ganz so hohe Stelzen sind, weil wenn man die aus First Strike nehmen wollte, natürlich ja, kannst du da nicht solche Stunts dann performen, also hilft dann
die
schon.
Die hier wirken tatsächlich eher wie eine sinnvolle Beinverlängerung, um einem Gegner mit noch mehr Schmackes eins vor die Waffel zu kicken.
Nur das, was danach kommt, dann tatsächlich dieser Mittelteil, wo Conan Lee erstmal trainiert und dann irgendwie so ein Schabernack mit seinem Charlie da betreibt und sich versucht, mit einer Steinschleuder nicht treffen zu lassen, und dann wird der Falsche erwischt. Es wäre schön gewesen, wenn zumindest dadurch die Handlung irgendwie in den Gang gesetzt wird oder weitergeführt wird, dass durch diesen Unfall, dass jetzt der Falsche hier einen Stein in die
Nur so eine kleine Episode.
Ja,
zeigt, was für ein verlässlicher Typ doch dieser Charlie ist.
Also, ja.
Der Typ, der Tai Bo übrigens, der spielt fast ausschließlich solche Rollen. Ich habe ihn noch nie in irgendeiner ernstzunehmenden Rolle erlebt. Also, wenn, dann ist er halt so ein kriecherisches kleines Arschloch, aber da hat er auch schon Züge von dem Charakter, den er hier spielt.
Ja, aber das kann er zumindest ganz gut. Ich muss zumindest sagen, ich kann mir vorstellen, dass andere Leute bei der Szene kotzen. Ich zumindest, man sieht, dass der Humor deutlich gealtert ist, aber genau deswegen lache ich noch gern darüber, weil der Humor deutlich in die Jahre gekommen ist. Aber für mich hat es noch, ja, Charme. Für Leute mit schlechtem Geschmack wie ich, da passt es noch. Aber was aber auch noch schön ist, zwischendurch, zumindest der Stelzenkampf hat noch ein bisschen Charaktereinführung, weil danach darf sich ja Conan Lee mit seinem Ziehonkel unterhalten, während sie gerade die Spiegel polieren.
Also ist eher sein Meister als sein Ziehvater.
Oder Onkel war es?
Ich glaube, der hat doch einen Vater. Das ist ja der Typ, dem Charlie diesen Stein mit der Zwille vor den Nischel haut. Oder schießt. Wenn es ein Meister Lee heißt, ja auch Meister Lee, der irgendwas im Original auch nicht Lee heißt, und ist auch von einem japanischen Darsteller gespielt. Wir haben hier also tatsächlich nicht nur den Hiroyuki Sanada dabei, sondern der hat auch noch Teile, da der Film zwar nicht co-produziert wurde, aber die Toei, eines der großen japanischen Studios, die den Sanada unter Vertrag hatten, und auch Sonny Chiba und, glaube ich, der Hauptauftraggeber für den Japan Action Club von Sonny Chiba war, die haben halt den Film in der Produktion unterstützt. Und ja, wie gesagt, war auch der Vertrieb in Japan, wo er doch ein ziemlicher Erfolg gewesen ist. Und deswegen sind hier noch mehr japanische, nicht Stars, aber japanische Darsteller und hat auch Stuntleute dabei. Was tatsächlich zum Beginn, wenn man mal dem guten Msiyuan, oder der tatsächlich auch hier auf der DVD von Ninja and the Dragon's Den, da gibt es ein Interview mit ihm, auch dort wird er immer NG genannt, wie Leser des Jackie Chan Autobiografie wissen. Also nicht nur, das ist also mal nicht nur so ein Ding, was sich Jackie Chan aus den Fingern gesogen hat, sondern der hat tatsächlich diese Marotte, sich NG nennen zu lassen. Und da gab es halt am Anfang leichte Probleme zwischen den japanischen Stuntleuten und den Hongkong-Stuntleuten, aber dann hat Koryun die mehr oder weniger überzeugt, dass er sie gut aussehen lässt, und dann hat das alles sehr gut geklappt, die Zusammenarbeit.
Ich wollte mal zurück zu dieser Szene an dem Windmühlrad. An dem Wasserrad, ja. Da wollte ich eigentlich noch lobend erwähnen, welche interessanten Ambitionen Jung Kwai hier noch hatte. Ja, zum einen fand ich es schön, dass hier ein bisschen der Charakter erklärt wird von Conan Lee, dass er eben anders als sein, ich sag jetzt mal Vater, schon gerne sein Können zeigt, anstatt es zu verbergen. Da haben sie eine kleine, aber interessante Diskussion darüber. Und zweitens ist es interessant zu sehen, dass Jung Kwai hier Wert gelegt hat, den Dialog über die Reflexion der Spiegel darzustellen. Also du hast nicht einfach zwei Leute, die da sitzen und dann wird es abgefilmt, sondern er hat tatsächlich regelmäßig die Kamera in die Spiegel hineingehalten und dann die Reflexion der Spiegel quasi sprechen lassen, was ich für eine sehr fast schon
für diese Art von Film überraschend verkünstelte Art und Weise der Gesprächsdarstellung.
Nee, verkünstelt fand. Nicht, aber künstlerisch. Verkünstelt wäre, wenn das Gespräch darunter leiden würde, unter dieser Inszenierung, oder das Gespräch funktioniert völlig organisch im Rahmen dieser Handlung. Das ist eine interessante Bildidee. Generell ist natürlich diese Mühle, ich bin mir nicht völlig sicher, warum jetzt dieser Spiegelmacher eine Wassermühle braucht, ob die vielleicht irgendwie Hämmer antreibt, mit denen er da das Metall Platthaut, keine Ahnung,
das würde ich auch nicht hinterfragen, weil wir haben noch, glaube ich, beide keine Ahnung vom Spiegel machen.
Vom Spiegel machen wird hier eigentlich bloß das Polieren gezeigt, des offenbar fertigen Spiegels. Aber so eine Wassermühle ist natürlich ein schönes, pittoreskes Szenario, um da auch mal einen Kampf stattfinden zu lassen, gerade wenn dann eben das Wasserrad so schön im Wasser klappert und sich dreht und wird auch genutzt. Leider bloß einmal, hätte ich mir gerne mehrfach gewünscht. Ich finde, so eine Wassermühle hat echt was sehr, sehr Trauliches und Cooles irgendwie. Sieht man halt auch nicht so häufig.
Ich habe tatsächlich auf meinem Bildschirmschoner ein Wasserrad, das die ganze Zeit dreht. Und manchmal starre ich es einfach 10 bis 20 Minuten lang an und meditiere so bei. Ich gucke diesem Wasserrad beim Drehen zu. Es ist wundervoll.
Naja, so weit geht die Liebe bei mir nun nicht. Ja, also ich muss gestehen, so ganz habe ich es nicht verstanden, wie jetzt die Hintergründe der Rachegeschichte, warum jetzt Jinbu den sich schnappen möchte, offenbar. Also es geht ja letztendlich um Rache an der Ermordung seines Vaters.
Ja.
Warum er da jetzt in Japan so wahllos so viele umbringen musste, Es ist nicht so ganz klar für mich.
Nee, sagen wir einfach mal, dass die alle irgendwie gegen den Vater gekämpft haben damals oder an der anderen Front standen und die will es der Sohn alle nach und nach abmeucheln. Das habe ich mir jetzt einfach
vielleicht
mal so zurecht erklärt.
Vielleicht war es der Nachteil, dass ich die deutsche Version gesehen habe, weil ich habe jetzt vorhin mal ganz kurz in die Hong Kong Legends DVD reingeschaut, den Audiokommentar von Bay Logan. Und da in den Untertiteln wird auch gleich zu Beginn vermerkt, dass es hier jetzt also Japan zur Zeit von Ieyasu Tokugawa, das ist also der erste Tokugawa-Shogun, der dieses System überhaupt etabliert hat, dass es da spielen würde. Diese zeitliche oder historische Einordnung fehlt in der deutschen Version komplett und möglicherweise hat man auch weitere Referenzen, die dem Ganzen jetzt ein bisschen mehr Kontext und Tiefe geben könnten, zugunsten des Karlauerns rausgenommen. Das ist möglich.
Das heißt, das deutsche Publikum wurde um historische Einordnung und Fakten
beraubt? Wie gesagt, ich habe jetzt nicht so weit noch geguckt, beziehungsweise ich habe dann ja den Audiokommentar angehabt und konnte deswegen Details nicht mehr so mitbekommen. Aber es ist jetzt, also anders als du, war jetzt die Handlung für mich nie wirklich spannend. Es gab fesselnde Einzelsituationen, aber da war es halt die Situation, die spannend war.
Vielleicht habe ich eben jene als genau die spannende Handlung missinterpretiert, wer weiß.
Es ist schon ganz schönes Flickwerk, diese Handlung hier.
Ja, nee, mir ging es tatsächlich darum, dass der Film A eben einzelne spannende Momente hatte und B eben dieses Trope von Feinden, die zu Freunden werden, bedient. Ich mag es in Filmen, wo dir zwei Haupthelden gezeigt wird, die völlig unterschiedliche Ambitionen haben und dann aneinander geraten und sich erstmal in feindselig gegenüberstehen, sei es durch einen gemeinsamen Feind oder in dem Fall durch die Erkenntnis dass es ein Missverständnis vorliegt, eben zu Brüdern geeint werden und dann eben nochmal gegen meinen gemeinsamen Feind ankämpfen. Das sehe ich sehr gerne. Deswegen empfinde ich den Film grundsätzlich auf der Plot-Ebene finde ich ihn interessanter als so manch anderen Film aus der Ära.
Ninja-Filme sind jetzt auch, glaube ich, nicht unbedingt Filme, die berühmt sind durch ihre inhaltliche Qualität. Da reicht's im Allgemeinen, wenn man irgendwie folgen kann und die Handlung nicht zu langweilig oder zu absurd ist. Hier sind noch genügend Elemente drin, die das Ganze ein bisschen vorantreiben, aber wie ich schon erwähnt habe, ist eine gewisse Toleranz dem klassischen Eastern-Geige sollte man aufweisen oder sollte man besitzen.
Das schon, aber ich fand zum Beispiel, ich habe den Onkel oder den Vater, den Meister dort ein bisschen ins Herz geschlossen und wollte nicht, dass er umgebracht wird. Ich war tatsächlich...
Also du meinst jetzt Meister Lee, der ist
Meister
Onkel Lee.
Der Onkel Lee, genau. Ich wollte tatsächlich, dass er lebt und nicht getötet wird. Da hat mich der Film schon so weit gehabt. Eine der Sternstunden des Filmes ist die Szene bei Nacht, wo unser Ninja gefangen genommen wird oder quasi in eine Falle tappt. Und Conan Lee versucht ihn mit allerlei Kevin allein zu Hausmäßigen Fallen, die er gestellt hat, wirklich in die Schranken zu weisen. Und das hat so einige coole Szenen mit sich. Inklusive einem Petroleumbad, das aus dem unser Ninja auch sich wieder befreien kann. Verdammt.
Ja, der ist halt ein Ninja.
Der hat für jede Extremsituation, wie Batman, kann er sich überall wieder mal rausmanövrieren.
Und das, obwohl sein Gegenspieler, für die längste Zeit des Filmes sind Conan Lee und Hiroyuki Sanada, also beziehungsweise ihre Charaktere, also Jay und Jinbo, was glaube ich, Kontrahenten. Und eine sehr schöne Szene, die wie aus dem Leben gegriffen wirkt, möchte ich meinen, ist, wenn Conan Lee sich anschleicht an den Sanada und ja. Mit einem zweifarbigen Tuch, also auf der einen Seite ist es weiß, auf der anderen Seite ist es schwarz, sich fantastisch zu tarnen versteht, weil auch das Haus offenbar nur aus strahlend weißen Händen und ganz, ganz schwarzen Schatten besteht, wo man immer bloß das Ding wenden muss und schon ist man perfekt getarnt.
Ja, ja, das war auch wieder so eine Szene, die hättest du eigentlich so ein Asterix und Obelix haben können. Und hier, da weiß ich auch nicht, habe ich den Film jetzt zu ernst genommen, sodass ich das jetzt den Film nicht abkaufe, oder ist der Film eigentlich nicht albern genug, sodass das eigentlich ganz gut in den Ton hineinpasst? Da war ich mir tatsächlich nicht ganz sicher, wie ich die Szene werten sollte.
Ich fand sie tatsächlich ganz originell.
Originell war sie, ja.
Und sie ist überzeugend genug bebildert, dass man sich auf diese Illusion einlassen möchte. Ich wollte es zumindest tun.
Nee, ich fand es tatsächlich da optisch auch eindrucksvoll, die Szene.
Aber es ist ein Film, da das ja der Einstieg in den Ninjuni, also in den Ninja-Themen-Monat ist, es ist ein Film, der tonal dann doch eher bei den frühen Jackie Chan-Filmen als beispielsweise bei American Ninja oder Revenge of the Ninja es sich befindet.
Man merkt ja vor allem an der Figur Conan Lee, sie sieht ja nicht nur aus wie er, sondern er benimmt sich auch wirklich so weitestgehend so wie Wong Fei-Hung in dem ersten Drunk Master. Es ist derselbe kleine Frechdachs und arrogante Großkotz, der seine Techniken, seine Fähigkeiten sich so dermaßen auf sie verlässt, dass er meint, sich alles herausnehmen zu können. Nur im Unterschied zu Jackie Chan hier...
Er kann es auch.
Er wird tatsächlich auch nie, kommt nie an seine Grenzen, nie so richtig. Er muss auch nicht nochmal extra trainieren, um neue Fähigkeiten zu erlangen, sondern er heißt eigentlich von Anfang an, ist er ziemlich overpowered und müht sich vielleicht ein bisschen an Hiroyuki Sanada ab, aber das reicht dann auch schon, bis sie sich verbrüdern und dann können sie den Endboss Hang Zhangli relativ problemlos, möchte ich meinen, platt machen.
Ja, das muss man natürlich vielleicht noch erwähnen. Also dass der Film eher keine klassische, erprobte Dramaturgie durchexerziert, sondern eher so reinpfeffert, was den Machern eben gerade lustig erschien, zeigt sich daran, dass der Grundkonflikt dieses Filmes 20 Minuten vor Ende fertig ist und dann wird plötzlich nochmal ein neuer Endgegner, der eigentlich eher mit dem Comic Relief, das vorher eingeführt worden war, zu tun hat, aus dem Hut gezaubert, bloß damit dann unsere Helden zusammen jetzt endlich eine Herausforderung haben.
Es ist ein bisschen konstruiert, aber am Ende des Tages zumindest, es wurde vorher aufgebaut und ein völlig belangloser Konflikt aus der ersten Hälfte des Filmes, der wird kurz vor Ende, also wirklich 7 Minuten vor Filmcredits Ende, wird er nochmal kurz aus dem Hut gezaubert, aber natürlich, am Anfang, in der ersten Hälfte, wurde ja gewarnt. Ich sag's meinem Vater, ich hol meinen Vater und der wird sich rächen. Und der Film hält Wort und nutzt eben die neu gewonnene Freundschaft der beiden, um sie eben auf die Probe zu stellen, um die beiden eben sich beweisen zu können.
Ich musste da gleich an dich denken. Ja, natürlich. Aufgrund der...
Immer wenn es um großartige Kampfkünstler geht, musstest du an mich denken, das finde ich schön.
Nein, da muss ich natürlich nie an dich denken. Nee, es geht darum, dass, also dieser, der Oberbösewicht, der ist gar nicht der Oberbösewicht, aber dieser Typ, der dann plötzlich kommt, ist eigentlich eine mittlere Witzfigur. Die Art und Weise, wie er eingeführt wird, das ist halt so eine Art taoistischer Priester mit seinem eigenen mobilen Großaltar. Das ist aber eine Sache, die wer so Filme wie zum Beispiel Sammo Hungs Encounter of the Spooky Kind kennt,
ja.
Oder auch, ich glaube, bei Mr. Vampire oder sowas kommt sowas. Das sind so Altare, die dann meistens diese Priester benutzen, um die Toten oder die hupfenden Untoten, wie man die nennen möchte, zu beschwören und zu kontrollieren. Hier haben wir also auch so einen Typen, bei dem scheint es aber mehr Schein als Sein zu sein, denn er schickt dann seine Büttel ins Gefecht. Und natürlich gerade gegen Jinbus scharfe Ninja-Klinge haben sie natürlich nichts zu lachen. Und da fand ich es irgendwie fast ein bisschen befremdlich, dass in dieser scherzigen Szene plötzlich Gliedmaßen abfliegen.
Ja, wenn wir bei dieser tonalen Dissonanz, ne?
Ja, sag ich ja.
Ich habe überlegt, ob ich mich darüber beschwere, aber dann habe ich eher damit gerechnet, dass du es dann sagst, ja, Moment mal, du weißt doch, was das für eine Art
von Film ist. Deswegen sage ich ja, dass ich an dich gedacht habe, weil ich dachte, Mensch, jetzt leidet er sehr gay vielleicht wieder, weil er hier eben noch lachen wollte und schon bleibt ihm das Lachen mitsamt dem abgeschlagenen Arm im Halse stecken.
Mir blieb das abgetrennte Ohr im Halse stecken.
Und das aber, ich würde eigentlich noch irgendwo einführen vorne, dass es ein Film ist, wo auch ein Böser dem guten Mann Ohr leiht. Ganz buchstäblich.
Nein, also in einem Film wie dem, der doch einen sehr locker, flockigen, albernen Unterton hat, das sind diese Splatter-Szenen, das ist für mich auf demselben Niveau wie bei Monty Python, Ritter der Kokosnuss, wo der Typ da komplett alle Gliedmaßen zerschellt werden. Der schwarze Ritter, das ist für mich genau dasselbe Niveau wie hier. Also das ist dann für mich ein ganz anderer Kontext wie eben sowas wie The Night Comes For Us.
Ich hatte es eher an Chocolate gedacht, wo du dich etwas
notiert hattest. Das war auch ein bisschen, aber mehr noch über Vengeance of an Assassin. Da habe ich es explizit nochmal zur Ansprache gebracht. Gut.
Was ich natürlich an dem Showdown, an der ersten Phase des Showdowns cool fand, erstens werden die Stelzen nochmal rausgeholt, das ist schön. Und also jeder darf im Prinzip sozusagen seine Spezialität anbringen. Und eine Sache, die ich an Ninjas cool finde, die aber sehr selten gemacht wird, was auch ein gewisses technisches Know-how verlangt, ist, wenn Ninjas sich unterirdisch bewegen und du siehst dann halt bloß so wie so eine Art über den Boden oder ja, rasenden Erdhügel, der sich so vorwärts
herrlich bewegt. Das kennt man sonst noch Zeichentrickfilm oder so, und der Film macht das halt so in echt. Und das ist übrigens schon bei der zweiten Phase, wenn sie wirklich gegen den Hang Zhangli persönlich antreten, um ihn da aus seinen...
Gut, aber also hat er einen Showdown. Und es gibt's noch mal geiler. Im Jahre drauf hat dann Ching Xiu-Tung, auch einer der berühmten Action-Choreografen Hongkongs, sein Regie durchführen dürfen mit Todesduell der Shaolin alias Duel to the Death. Und da wird also auch kämpfen unser ehrenwerter chinesischer Held auch gegen böse Japaner, die Samurais sind, aber sie haben eine ganze Menge Ninjas im Gepäck, die sie dann auf unsere Helden schicken. Und da werden noch exotischere Fähigkeiten ausprobiert und auch einiges von diesen coolen eben unterirdisch auf unsere Helden zurasen und sowas.
Gab es nicht bei einem der Chinese Ghost Story Teile auch so eine Szene mit dem wandelnden Erdhügel?
Ich glaube schon. Also das scheint eine Sache zu sein, die Ching Xiu-Tung gut kann und mag. Und Ching Xiu-Tung ist, denke ich mal, auch von seinem gesamten Action-Inszenierungsansatz natürlich sehr gut geeignet, um Ninjas mit all ihren tollen Eigenschaften zu visualisieren. Hier ist fast von dieser einen Szene abgesehen, gibt's gar nicht so viel richtig freakige Ninja-Gimmicks. Der versucht sich da ja doch noch ein bisschen bodenständig, falls man in dieser Art Film von bodenständig reden möchte, zu geben.
Nee. Na gut, was hat er noch? Zwischendurch wirft ja Hiroki Sanada irgendwie eine kleine Bombe so aus der Hand und dann explodiert schon eine ganze Hütte, das schöne Wassermühlenrad.
Das stimmt, aber zum Beispiel, er löst sich nie in Rauch auf, was in vielen Ninja-Filmen so eine Standardsache ist.
Nee, dafür kann aber, wenn er schon gerade brennt, kann er einfach mal hier seine Klamotte wie so eine überschüssige Haut einfach mal von sich abschütteln und dann ist
das er plötzlich in einem neuen Gewand drin. Das macht mich jetzt nicht zum Ninja.
Na dann. Wer weiß, wie viele Schichten an Klamotten der über seine Haut trägt, ey.
Damit er immer einer wie so eine Schlange quasi abschütteln kann.
Ja, jedes Mal, wenn er Feuer fängt, kann er das abschütteln und dann hat er nochmal was Neues an. Super, ne? Man muss immer dafür gewartet sein.
Ach, du weißt wissen, wie viel quasi wie so eine Zwiebel, ob er da, wie viele Schichten er da hat.
Ja, genau. Wie oft kannst du ihn mit Petroleum in Brand setzen, ehe er sich da nicht mehr rauswinden kann, sondern an elendig
verbrennt. Können wir mal einen Film machen, was ist ein fetten Ninja, ja, der eigentlich gar nicht so fett ist, der hat nur besonders viele Schichten.
Aber es
deswegen ist er so schwer zu fassen kommt, aber dann bleibt er letztendlich im Fensterrahmen stecken.
Ich weiß schon, was im Laufe des Juni noch für ein Film dran kommen wird. Beverly Hills Ninja, die Kampfwurst.
Nein. Da protestiere ich.
Wir brauchen am Ende noch so einen Trash-Teil mit Three Ninja Kids und Beverly Hills Ninja. Ich werde es durchbringen.
Das sind alles Trash-Teile.
Ich werde es dem Parlament vortragen und es dort durchboxen.
Es gibt natürlich auch seriöse Ninja-Filme, wie zum Beispiel The Owl's Castle. So hat man die Wahl zwischen einem 60er-Jahre-Film und einem aus den Nullerjahren, die eher gediegene Dramen sind. Aber das ist, glaube ich, nicht das, woran wir jetzt hier denken. Das ist ja auch wir sind ja auch ein Podcast, der sich dann eher der actionlastigeren Seite des Geschehens verschrieben hat, als der nachdenklich-philosophischen.
Ach so, das war quasi ein japanischer Tarkovsky oder was?
Nein, es ist ja nur weil es kein alberner Ninja-Action-Trash ist, muss ja nicht gleich Tarkovsky sein. Ich möchte mal wissen, was du über den Titelsong denkst.
Den Titelsong, den fand ich super. Für mich einer der besseren. Ich weiß gar nicht, welche ich in dem Bereich jetzt irgendwie groß scheiße fand, aber der ragt auf jeden Fall heraus, weil der eben auch Lyrics hat, englische Lyrics. Ich nehme auch im Original, oder?
Ja, ja.
Eben. Und das
irgendwie
das,
die Alfredo Chen Singers. Das ist ein in Japan produzierter Song, der auch immer mal dessen Melodie dann auch im Soundtrack immer mal variiert wird. Der Rest des Soundtracks scheint allerdings auch sich zum Großteil aus Archivmusik zu rekrutieren, aber zumindest hat man die Begleitmusik zum Song immer mit verwendet, damit halt ein bisschen Identität, oder so hat der Film ein bisschen Identität. Der Rest klingt so wie frühe Jackie Chan Filme.
Ja, genau, also ich habe da Sound-Samples aus früheren Filmen schon draus erkannt, aber ich finde es schön, dass heutzutage sowieso nicht mehr ist das irgendwie weggegangen, aber auch bei vielen älteren Filmen wird es öfters mal nicht gemacht. Da ist schön, einen Film zu sehen, der das wirklich durchzieht, der hat ein markantes Theme und das wird dann in verschiedenen Variationen, mal lauter, mal leiser, mit den einen, mal mit dem anderen Instrument für verschiedene Szenen variiert.
Ich hätte es aber cool gefunden, wenn immer der Sanada irgendwie einen coolen Move macht, wenn dann der Chaka Ninja mit in der Tonspur eingebracht wurde.
Ja, hätte noch dem Ganzen geholfen. Aber so war das doch auch schon eine ziemlich launige Nummer und eine kernige, markante Duftmarke als Regiedebüt.
Wie fandest du denn jetzt zum Beispiel den finalen Kampf der beiden gegen Wang Zhang Li? Mal abgesehen von seinen albernen Klamotten, die immer alberner werden, je mehr von den...
Ja gut, gut, stimmt, dazu gibt es auch noch einiges zu sagen. Ich meine, rein Martial Arts technisch würde ich sagen, das ist so solides Niveau, da wird jetzt nichts Herausragendes geboten. Also rein auf der Choreografie-Ebene, die interessanten Mädchen werden ja geboten, wenn man hier die Schwachstelle des Haupthelden mit einbezieht, nämlich das ist ja offenbar sein... eigener Penis. Er ist ja so rein mit seinen Gedanken, deswegen funktioniert er gut als dieser Hexenmeister, der er sein möchte. Und, aber sobald er ihm irgendwelche sexuellen Gedanken kommen, dann wird es schon, schwanken schon seine Fähigkeiten und dann wird eben entsprechend eine beiläufige Dame genutzt, der man eben mal kurz, sie mal kurz entblößt.
Ja, wobei aber natürlich dann die Frage stellt, also man denkt dann vielleicht, okay, Priester, Zölibat, aber er hat ja einen Sohn. Also so zölibatär kann er auch nicht gelebt haben, der Sausack.
Na Moment, vielleicht hat er dann erst im Nachhinein so seine neue Berufung gefunden und sich dann völlig den Frauen
abgewiesen. Oder man hat alles ganz abgedunkelt und man hat dann halt irgendwie so lange aneinander rumgeschuffelt, bis das eine ins andere geschlupft ist.
Vielleicht ist er auch da mal in die Samenbank gegangen, um einen Nachfolger sicherstellen zu können. Aber es kann ja nie zu spät sein, sich neuen Wegen zu öffnen und dann eben die Vergangenheit hinter sich zu lassen, möchte ich mal sagen.
Ja, das ist auf jeden Fall natürlich eine recht bemerkenswerte Szene, diese Blanksee-Szene. Aber ich fand vorher der Kampf, der Huang Zhangli ist natürlich einfach schon wirklich ein richtig geiler Kicker und auch sehr schnell mit seinen Moves und kann da einfach vermutlich auch schon aus der Laveng heraus sehr geile Moves machen.
Aber ich möchte mal sagen, dass jetzt das jetzt sein Auftritt jetzt nicht seine Sternstunde ist. Es ist relativ kurz und ich glaube, die Kämpfe gegen die Schergen, gegen die Henchmen, die er vorausschickt, die dauern in der Summe etwas länger als der eigentliche Kampf gegen ihn dann. Und vor allem ist er ein bisschen unfair, weil er kämpft ja gegen zwei Leute. Und das wird ja dann schnell eben noch gemixt durch diese Schwäche, die er hat, dass er eben plötzlich keine sexuellen Gedanken haben möchte. Und dann werden ihm plötzlich irgendwelche...
Erstmal probiert er da Charlie ihm mit seinem Pornoheft die Fassung zu rauben.
Das fand ich einen sehr schönen Gag. Das fand ich tatsächlich sehr originell. War ein schöner Gag.
Ja, wenn man sich schon fragt, aber da hat man halt diese Marotte des Sidekicks dann zu was Handlungsrelevanten, wenn man das mal so etwas dramatisch bezeichnen möchte, genutzt. Und wenn man jetzt dran denkt an Showdowns wie den aus den ersten Jackie Chan Filmen, auch zum Beispiel aus Young Master, wo er sich ja mit so einem anderen koreanischen Kickerkönig wirklich, weiß ich nicht, eine Viertelstunde lang behakt, auf spektakulärste Weise, da ist das hier natürlich eher kurz und, weiß ich nicht, nach 2, 3, 4 Minuten vorbei. Ja.
Und es endet auch wieder auf eine deutlich eher unschönen Art. Das geht dann doch nicht mehr in die Richtung, wo meine Sensibilität ein bisschen zusammenzuckt, wenn sie dann ihn noch irgendwie schnell mit einem Seil am Hals irgendwie anbinden und dann hochziehen, also quasi aufhängen und dann wirft noch quasi den... Der Endboss, der hängt jetzt quasi wehrlos da in der Luft an seinem Hals und dann wirft noch Hiroki Sanada noch ein paar Messer ihm ins Gesicht, in die Stirn und in den Hals und damit stirbt er dann. Das ist für mich ein bisschen unwürdiges Ende.
Ja, ich hätte es auch besser gefunden, wenn das Ganze hier ein Kampf wäre, der Blessuren hinterlässt, aber nicht Leichen und auch keine Körperteile.
Ja, genau. Also ich meine, die abgetrennten Körperteile vorher, die waren eher so ein bisschen trashig. Aber das
ja, aber trotzdem, das sind da eigentlich arme Leute, die der Typ verführt hat in seinem komischen Kult. Ja, dass man die jetzt so erleichtern muss. Ich hatte das Gefühl, dass man hier jetzt auf Krampf, man wusste, dass es eigentlich nicht mehr eine wirkliche Bedrohung ist. Die eigentliche Bedrohung wurde schon ausgeschaltet. Warum? Deswegen musste man jetzt quasi diesen aus dem Hut gezogenen Papi von dem Typen zuvor, musste man jetzt plötzlich dramatischer gestalten, als es eigentlich der Fall ist. Und deswegen gibt es hier so tödliche Konsequenzen, die nicht wirklich reinpassen.
Ja, also ich
glaube, wirklich bei so spannend, dramatisch wird das trotzdem nicht. Das ist halt eher spektakulär zum Anschauen. Ja.
Als nee, also so eine Szene wie die hätte es besser reingepasst in zum Beispiel New One-Armed Swordsman oder solche Sachen. Da ist es besser aufgehoben.
Da war ja sowas auch dabei.
Da war auch sowas Ähnliches dabei, ja. Deswegen hier, es ist noch ein bisschen, wie du sagtest, tonal dissonant.
Das ist halt, da ist das. Das wird ja häufig kritisiert am Hongkong-Kino, dass die da halt so inkonsistent häufig sind von der Stimmung und dass dann halt einem das Lachen im Hals stecken bleibt. Schönes Beispiel dafür ist ja wirklich das Postfinale von Drunken Master 2. Wer hat sich nicht gewünscht bei diesem Film, dass Jackie Chan zum Schluss blind ist?
Ja, genau. Und dann noch irgendwie...
also...
Und dann ein so auf zurückgeblieben plötzlich spielt, das ist ja aus gutem Grunde rausgeschnitten in der internationalen Fassung.
Würde ich aber auch mal sagen.
Ich will es nicht gesehen haben.
Als jetzt hier gerade die frohe Kunde durchs Land und durchs Fandom ging, dass der Drunken Master 2 endlich eine deutsche Blu-ray-Veröffentlichung erhält, irgendwann im Sommer.
Da ging mir das Herz in die Hose auf.
Ist jetzt endlich dieses Ende Uncut dabei, wo ich dachte, naja, also, wenn die Qualität stimmt, könnte ich hier mit der alten deutschen Version locker leben. Die hat ja alles eben drin, was man in dem Film mögen kann.
Mehr dazu in einem anderen Podcast, jetzt wollen wir hier mal nicht...
Ja.
Wenn es soweit ist. Jetzt haben wir schon 1:20 und wieder maßlos hier überzogen für unsere Einzelfilmbesprechung. Oder haben wir noch eine wichtige
Szene? Aber wir haben ja, es war ja die Einführung in den Themenmonat, deswegen, wir werden also dann in weiteren Besprechungen und Diskussionen natürlich nicht nochmal, so Gott will, so ausführlich über die Ninja-Mythologie eingehen. Das vielleicht sei noch kurz erwähnt, du hast vorhin ja auch im Zusammenhang mit diesem Historiker da bei YouTube vom Samurai-Mythos gesprochen, was ich halt eigentlich nicht ganz korrekt als Bezeichnung
Mythos finde. Wird dem Ganzen nicht gerecht, wir reden ja nicht von Fabelwesen. Ja.
Wo eben bei Ninjas, finde ich, ist Mythos eigentlich schon fast angemessen, weil das Mythische ist da im Zweifelsfall viel relevanter als das, was wirklich mal existierte. Das sind die Samurai, ist halt der japanische Feudaladel und natürlich die herrschende Klasse im alten Japan und damit sehr real gewesen. Und
genauso ihre Shinobi-Tätigkeiten. So.
Du und deine YouTube-Experten.
Du und dein Wikipedia.
Ich traue dem geschriebenen Wort mehr, als dass ich irgendwelchen vermeintlichen Experten traue.
Es sei denn, die Bücher geschrieben haben, auf die sich wiederum Wikipedia stützt. So. So, aber okay, das können wir gerne, beim nächsten Mal können wir nochmal einen kleinen Umriss machen, wenn denn Bedarf deinerseits und meinerseits besteht. Aber ansonsten,
Ninja the Dragon. Erstmal müssen wir uns dann erstmal einigen, wohin denn die Reise gehen soll noch.
Wir wissen auf jeden Fall, sie wird rund ums die ganze Weltkugel gehen. Der Shuriken wird einmal um den ganzen Globus wandern.
Der wird weit geworfen. Mal gucken, wen er alles trifft.
Genau. Mal sehen, welche Wade dabei erwischt wird oder welches
Auge. Du brauchst auch den Begriff Shuriken, so völlig selbstverständlich, als müsste man wissen, was das ist. Ich kenne es eigentlich nur aus den Spielen, aus Shinobi, da wirft man Shuriken.
Ach so, ist Shuriken jetzt das nächste Yakurunta-Bat oder was? Dass man erstmal erklären muss.
Nein, das ist tatsächlich ein Wort, was mir vertraut ist, aber ich bin mir nicht völlig sicher, inwieweit das allgemein bekannt ist. Also quasi die Wurfsterne.
Ja gut, was die... Ich habe ja einems andere Mal feststellen müssen, dass die Bubble, die mir sehr selbstverständlich erscheint, gar nicht so selbstverständlich ist oder deutlich kleiner ist, als ich gedacht hätte. Also, aber das ist ein anderes Thema. Ninja-Sterne, davon haben wir gesprochen. Shuriken.
Genau, jetzt wissen wir das also auch.
Damit war ich der Sergej.
Und ich war Martin und denkt immer daran, die Brüste der Frau eines anderen Mannes zu entblößen, ist nur dann legitim, wenn in ihnen die Kraft schlummert, fromme Bösewichter zu besiegen. Aber Illern ist auch dann verboten.
Ihr wollt mit uns Kontakt aufnehmen? Ihr könnt das Nachtprogramm auch auf Social Media verfolgen. Sucht einfach nach Nachtprogramm PC auf Twitter und Instagram oder schreibt uns direkt eine E-Mail an nachprogrammpodcast@gmail.com. Darüber hinaus könnt ihr Sergej und Martin unter ihren alter Egos Sergej und Kami im Forum von actionfreunde.de antreffen und Sergej auch auf Letterboxd folgen. Ninja!